Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Ihr lieben Cobains-Erben-HörerInnen, schön, dass ihr da seid, eingeschaltet habt. Ich begrüße euch. Hier ist der Jay und der Gofi sitzt neben mir und wir sitzen bei meinem wirklich uralten Freund Jörg Steinmetz in seinem Studio. Ich freue mich wie so ein kleiner Bube, weil ich den Jörg nun schon seit bald 35 Jahren kenne und das ist ein richtig großer Fotograf. Aber das ist eigentlich gar nicht der Hauptgrund, weil wir gute Freunde sind, freue ich mich tierisch, dass wir heute mit ihm hier endlich mal einen Talk aufnehmen.
Ja, endlich, weil du Jörg öfter schon mal vorgeschlagen hast.
Ich habe das schon seit...
Immer wieder drüber geredet und ich habe immer wieder gesagt, finde ich eine richtig geile Idee und dann haben wir es aber irgendwie nicht gemacht und dann bin ich jetzt so dieses Halbjahr 24 durchgegangen und habe zu dir gesagt, jetzt müssen wir es endlich mal machen.
Jetzt muss das mal sein.
Ne? Ja, genau. Ja. Und dann... ja.
Guten Tag.
Schön, dass du da bist. Das ist wirklich toll.
Ja,
wir sitzen in deinen Räumen hier in Frankfurt.
Genau, Frankfurt-Bockenheim.
Frankfurt-Bockenheim.
Genau.
Ja. Du sitzt quasi around the corner of Orpheus Erben. Das ist so eins der Kultkinos in Frankfurt. Und das ist, du hast ein ziemlich geiles Studio, Büro, wie man das dann auch immer nennt. Du bist der Grafikdesigner, damit verdienst du schon deine Hauptbrötchen, oder?
Ja.
Ne? Und Fotograf bist du aber auch und auch damit verdienst du deine Brötchen. Und nur um jetzt mal so am Anfang so ein paar Namen zu droppen, damit man das irgendwie zumindest mal hört, wen du alles schon fotografiert hast. Also das ist echt illustre. Also Marius Müller-Westernhagen, du hast ein Buch über die Ärzte gemacht, mehrere CDs von denen, die Covers und die Inlays gemacht. Du hast schon Janet Jackson fotografiert, Dennis Hopper, du hast...
Wim Wenders.
Wim Wenders, genau.
Alanis Morissette.
Ja.
Ich hab dir das rausgeschrieben.
Ja, ich muss drüber nachdenken.
Du musst drüber nachdenken. Anton Körbein, für alle, die den kennen, manche Leute, die uns hören, sind ja auch Fotografen und wissen dann, wer Anton Körbein ist. Hast du auch fotografiert?
Ja, habe ich. War letztendlich so eine Art, die Begegnung mit einer Jugendliebe und wahrscheinlich derjenige, der so den Grundstein gelegt hat dafür, dass ich Fotos gemacht habe.
Ja.
Weil vieles von dem...
Das geht nicht nur dir so, glaube ich.
Oder? Ja, das glaube ich auch, ja. Und weil diese Verbindung mit Musik ist ja immer was sehr Starkes, was mich auch geprägt hat. Und das dann in Verbindung mit dem Visuellen einfach eine unglaubliche Kraft hatte.
Ja. Und wenn wir uns hier umgucken, sehen wir das Porträt von Michael Stipe.
Richtig.
Ja.
R.E.M.
Ja. Auch krass.
Alanis Morissette hast du schon gesagt.
Ja.
Juliette Lewis ist dabei. Oasis. Das finde ich ja immer noch irgendwie. Also
muss man jetzt auch nochmal betonen, weil die jetzt sich wieder reunioned haben sozusagen.
Ja, ich habe denen auch mal meine aktuellen Sachen geschickt und mal gucken.
Ja.
Das war ein Auftrag 2008 und zwar wohl eine der letzten Sessions, die die Band gemacht hat. Und das kam da zustande, weil ich irgendwann, als ich eine einigermaßen ordentliche Mappe hatte, mich bei so Leuten beworben habe, die mich sehr interessiert haben. Und dann gab es dann irgendwann dieses schöne Telefonat, wo ich dann angerufen habe bei dem Management und habe gesagt, hello, mein Name ist Jörg Steinmetz, ein Photographer von Frankfurt. Und dann am anderen Ende der Leitung eine Frau, schönen guten Tag.
Was?
Ja, eine Deutsche, die Corinna, die hat bei denen gearbeitet und die fand meine Sachen gut und hat mich dann immer mal wieder vorgeschlagen und dann haben die mich dann gebucht, um Pressefotos zu machen. Und,
das ist ja krass.
Ja, das war dann sehr unwirklich, weil es halt ich habe Porträts gemacht und jeder von denen war halt eine halbe Stunde da und musste halt viel geliefert werden und das ist dann schon komisch, wenn man Leute, die jetzt so bekannt sind, dann trifft und dann sind sie da und dann sind sie wieder weg.
Ja.
Das ist unwirklich, ist das richtige Wort.
Ja,
total. Kommt da auch so ein bisschen was von dem Vibe der Band rüber? Ich meine, die sind ja nun auch berühmt, berüchtigt für ihren, für ihre, naja, sagen wir es mal, so interessanten Persönlichkeiten. Wie ist das so als Fotograf, wenn du...
Also bei dem würde ich sagen, die sind, man merkt, dass es große Egos sind. Also das war schon klar. Und das ist dann immer, und das ist der Unterschied zwischen den Sachen, die ich so als freie Arbeiten, als meine künstlerischen Bilder mache und denen, die dann beauftragt sind, wo dann immer auch ein Wunsch dahinter steht, was für eine Art von Bildern dann am besten hergestellt werden sollen.
Und das, also das war eine Auftragsarbeit?
Das war ein Auftrag, ja.
Ja, ja.
Und ja, und dann muss man dann gucken, gerade wenn die dann, wenn man nicht so viel Zeit hat, man sich nicht vorher kennt, muss man relativ schnell reagieren, wie die behandelt werden wollen und wie sie, ob sie viel reden wollen oder wenig reden wollen und wie sie gut aussehen, das muss man alles so relativ schnell rausfinden. Und deswegen macht es das sehr dicht, weil man kann zwar irgendwie Falten wegretuschieren oder Bildausschnitt verändern, aber wenn der Ausdruck nicht stimmt, dann wird es eng. Und das ist dann, und das ist dann so unmittelbar. Also diese Verbindung von Technik, Persönlichkeit und Wunsch von Bildern, die dann rauskommen sollen. Und das ist dann egal, ob das jetzt ein Auftrag ist oder ob ich was vorhab. Ja. Das ist dann das Gleiche.
Ja. Wir hacken da nachher nochmal tiefer nach, weil mich das sehr, sehr interessiert.
Unbedingt. Ich wollte nur nochmal wenigstens erwähnen, weil die Hauptsache habe ich ja noch gar nicht angesprochen.
Ach so.
Ja, weil der Jörg ist ja nicht nur Fotograf, sondern auch Grafikdesigner. Mhm. Und der Jörg hat,
ich weiß, was kommt.
Hat mehrere CDs dieses unfassbar bekannten und auch lustigen hessischen Comedy-Duos, ein Super 2 designt. Das muss an dieser Stelle einfach mal gesagt werden, weil von Wir wollen nur deine Seele über Karikatur, über Intim 2000 zu die, also eine meiner Lieblingsalben, die Rückkehr der heiligen zwei Könige, was finde ich, ehrlich gesagt, Jörg, eigentlich immer noch eine deiner Meisterleistungen ist. Wir haben da so eine Art Superhelden-Comic als CD Inlay gemacht und Pete hat die Fotos gemacht und Jörg hat das Design gemacht und das ist einfach so lustig, das ist so lustig. Also ich stehe ewig sowieso in deiner Schuld, Jörg, und muss ich aber gar nicht sagen, weil wir sind ja Freunde, aber das musste doch erwähnt sein. Also
ja. Das haben wir jetzt auch.
Ja,
ne? Okay, gut. Ist auf Band.
Ja, wir haben ja gesagt, so ein bisschen Name-Dropping muss schon sein. Und
muss
dann
absolut sein.
Muss ja, auch, ja. Ne, der, also der Top-Act, ja. Der muss erwähnt werden. Ja? Super 2.
Jörg, bevor wir dich nochmal allen Leuten, die dich bisher noch nicht so auf dem Schirm gehabt haben, nochmal ein bisschen näher vorstellen, müssen wir noch eine Ansage loswerden.
Jupp.
Nämlich... also diese Folge kommt jetzt Montag raus, wie das so normalerweise ist. Achso, übrigens Entschuldigung, dass ihr jetzt doch 3 Wochen auf die nächste Folge warten musstet. Das muss ich gerade mal loswerden. Ja. Ja, ich hatte massive technische Probleme. Wir wollten eigentlich schon längst, also letzte Woche Montag, eine Folge rausgebracht haben. Aber das hat leider nicht funktioniert, weil mein Router kaputt gegangen ist. Und gestern war der Mann von der Telekom da und der hat rausgefunden, dass ein ganz bestimmtes, konkretes Kabel kaputt ist. Er hat durch Messungen und so hat der Mann das rausgefunden und hat gesagt, dieses Kabel ist schuld. Ja, und das ist also, dieses Kabel ist schuld daran, dass ihr jetzt so lange auf die neue Folge warten
musstet. Der hatte quasi die Gabe der Geisterunterscheidung.
Nee, der hatte
der Kabelunterscheidung.
Technische Geräte. Der konnte messen. Er hat auch gesagt, ich hätte das nicht rausfinden können. Hat er mir irgendwann gesagt, konnte ich nicht. Ja. Also musste er schon selber machen. Ja, und deshalb kommt die Folge erst jetzt raus. Und am kommenden Samstag wird Hossa Talk live auftreten.
Jo.
Und ihr könnt alle mit dabei sein, also viele zumindest, also 97 Leute können dabei sein, weil wir das nämlich online machen. Das ist ein Zoom-Call und wir werden da, der Marco, der Jay und ich, wir werden uns da euch stellen und ihr dürft uns fragen und uns zuhören und zuschauen und ja.
Ja, und ihr wisst ja, also wenn ihr Hossa Talk folgt, wisst ihr, dass dieses Jahr 10 Jahre Hossa Talk ist und das ist sozusagen unsere kleine Geburtstagsparty, die wir online schmeißen.
Genau.
Und wenn ihr euch ein Ticket holen wollt, wollt, geht einfach auf die Hossa-Talk-Seite. Dort gibt es ein Bild, da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr an den Ort, wo ihr euch ein Ticket dafür ziehen könnt.
Oder ihr klickt auf die Seite Termine, da habe ich das heute auch nochmal eingefügt. Da gibt's, also ist auch der Link, werdet ihr hingeleitet. Genau, kostet ein paar kleine Euro, um dabei sein zu dürfen.
Aber ist
machbar. Also im bezahlbaren Rahmen.
Genau.
Ist ja Kleinkunst.
Ist ja Kleinkunst, genau. Kann man schon sagen.
Genau.
Ja, jetzt.
Jörg.
Vielleicht erstmal so ein bisschen was Persönliches, dass man irgendwie weiß, wer du bist.
Ja, genau, das dachte ich so. Also, du hast eine Wikipedia-Seite.
Richtig.
Also, ich habe keine Wikipedia. Hast du eine Wikipedia-Seite?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ich habe auf jeden Fall keine Wikipedia. Ja. Aber da könnte ich schon mal nachsehen, dass du in Darmstadt studiert hast.
Ja. Ich habe in Darmstadt Kommunikationsdesign studiert.
Genau, Kommunikationsdesign, das
war's. Ja, das war Fotografie und Gestaltung, aber nicht sehr lange aktiv da, weil das meiste, was ich sowohl im grafischen Bereich als auch fotografisch gemacht habe, ist quasi alles Learning by Doing. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, Fotos zu machen. Das war aber noch vorher. Ich komme aus der Nähe von Kassel und meine ersten fotografischen Ausflüge gingen in den Jazz, und das ist nämlich das zweite Bild, was hier steht. Ah. Ich habe bei der allmonatlichen Jam-Session im Schlachthof
habe ich
Fotos gemacht, und was mir da schon wichtig war, was ich irgendwie die ganzen Jahre durchgezogen hat, war, dass ich weniger interessiert war, journalistische Fotos zu machen. Also bei uns in Kassel gibt es die HNA. Und da habe ich immer gesagt, ich will also keine Fotos machen, die die HNA jetzt als Bericht über den Schlachthof oder den Jazz im Schlachthof drucken würde, sondern Fotos, die atmosphärischer sind und einen Klang haben.
Ja.
So, und das war so der Anfang. Und dann war noch in einem Verlag, habe mich so ein bisschen orientiert, wollte dann eigentlich den Weg des Fotografen einschlagen und war dann bei einem lieben Freund Assistent, und der hat viel Werbung und Mode gemacht. Das war es aber alles nicht für mich. Und dann habe ich so eigentlich so in meinen 20ern viel Grafikdesign gemacht, was ich auch in dem Verlag gelernt hatte.
Das war noch vor deinem Studium? Oder war das, da hat sich das überschnitten?
Das hat sich überschnitten, ja.
Ah ja, verstehe.
Und weil ich irgendwann war auch dann so viel zu tun als Grafikdesigner, dass ich dann nicht mehr weiter studieren konnte, weil ich diesen ganzen Bereich so spannend fand.
Ja.
Und dann irgendwann, weil ich Fotos immer toll fand und immer noch toll finde, habe ich dann immer gesagt, so jetzt probiere es einfach mal. Hm. Und habe dann genau das gemacht, was mich interessiert hat, nämlich Porträts.
Ja.
Und dann von Leuten, die aus dem Musikbereich, aus dem Kulturbereich kommen. Und da hatte ich so zwei glückliche Begegnungen. Hm. Das eine war, dass das Shooting mit Anton Corbijn, und dann ein halbes Jahr später hatte ich dann meine 3 Minuten mit Dennis Hopper in Cannes, und das war dann eine gute Referenz, und damit konnte ich dann losziehen und die Leute, die mich interessiert haben, ansprechen und fragen, ob sie Fotos machen wollen, weil ich es immer schön fand, mit Leuten was zusammen zu machen, und wenn es nur 5 Minuten und ein Foto ist.
Ja.
Und man begegnet sich halt auf einer anderen Ebene. Und deswegen ist so, der Aspekt der Begegnung ist, glaube ich, der Punkt, weshalb ich bei der Porträtfotografie gelandet bin.
Hm. Ich hake nochmal kurz ein. Kennst du Anton Corbijn eigentlich?
Ja, klar.
Ja, logisch. Okay, wahrscheinlich nicht alle. Anton Corbijn hat einen ganz, ganz prägnanten Stil, kann man sagen. Ne?
Ja. Fotografie-Papst ein bisschen. Ist ein
bisschen so, ne?
Ja, also,
ein Niederländer, der...
Also in der Coolness, sage ich mal. Also genau. Der macht, ja.
Ja, also viel Kontrast, ne? Wahnsinnig viel Schwarz, finde ich, in seiner Schwarz-Weiß-Fotografie, oder?
Ja.
Und du hast ihn getroffen oder wie war das?
Ja, ich hatte meine Nachbarn hier im Gallus, wo wir vorher das Atelier hatten, das war die Galeristin von ihm. Und ich habe für die Galerie immer die Künstler porträtiert, wenn sie Ausstellungen hatten. Und irgendwann kam halt Anton und dann konnte ich halt auch ein Foto machen von ihm.
Von ihm. Hm.
Ja, und das war das Foto ist gut geworden.
Es ist das Bild, was man auf deiner Webseite sehen kann.
Ja.
Das ist wirklich gut. Ja.
Ja. Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass ich, dafür kann ich eigentlich nichts, dass die Leute sich irgendwie sicher fühlen, wenn sie mit mir zusammen ein Foto machen, weil fotografiert werden ist schon was Komisches. Das ist, ich verstehe jeden, der sagt, das will ich nicht.
Ja.
Und es gab auch die schönste Absage, die ich jemals bekommen habe, war von einer Fotografin aus New York, eine Französin, die Brigitte Lacombe, die ist in den 70ern nach L.A. und New York gegangen und hat alle Leute aus dem Filmbusiness fotografiert, einen ganz jungen Steven Spielberg und also vollständig die ganze Bagage abgelichtet. Und sie sagte, sie gehört erstmal nicht vor die Kamera und außerdem möchte sie nicht fotografiert werden, knowing too good what can be revealed. Also, weil sie weiß, was man alles sehen kann. Und das
fand ich. Das ist ja eine krasse Aussage.
Ja.
Also, ich kenne das Geschäft, ich bleibe hinter der Kamera.
Ja.
Krass.
Und das ist so. Und ich glaube, dass wenn man Bilder lesen kann, dann kann man sehr viel entdecken. Über den Fotografen und auch über die Person, die fotografiert ist.
Naja, und Jörg, ich meine, also gerade deine Porträts sind, also ich meine, wir kennen uns schon so lange und ich habe immer wieder so Sachen angeguckt und gestaunt, und aber ich finde gerade deine Porträts, die haben was unfassbar Nahes. Also das ist wirklich, du hast die Gabe, besondere Momente zu erwischen, wo man dann das Gefühl hat, auf dem Foto diesem Menschen in einer besonderen Weise nahe zu kommen. Also nicht hochglanzmäßig nahe, oh, das sieht toll aus und schön, sondern so echt und auch ein bisschen brüchig und so nah eben. Und das ist eine Riesengabe, finde ich. Das ist Wahnsinn, wahnsinnig toll. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Menschen Angst macht. Weißt du? Weil du ihnen wirklich nahe kommst mit deinen Porträts. Hast du da Erfahrungen gemacht beim Fotografieren, dass, oder auch hinterher, wenn dann Leute die Fotos gesehen haben oder so, ne? Also ich meine, du machst ja wahnsinnig gute Bilder, aber weißt du, was ich meine? Das hat schon was sehr Intimes, finde ich.
Ja, also ich glaube, dass Tiefe kommt dann erst zum Vorschein, wenn man die Bilder dann anguckt, weil oft sind auch die die Begegnungen selber sind meistens auch sehr unspektakulär. Und ich finde es immer so fantastisch, was so eine Kamera dann festhalten kann. Und bei mir ist es zum Beispiel so ein Thema, was eine Kamera festhalten kann. Man macht, ich sage jetzt einfach mal, 100 Fotos, die sind alle irgendwie gleich. Und eins davon ist um x-faches besser als die anderen. Und das ist dann so ein Moment, den alle suchen. Das ist wahrscheinlich genauso wie, Jay, wenn du eine Melodie schreibst oder sowas, wo dann die eine Note das dann verändert. Was spannend ist, und das ist jetzt wieder der Punkt, was offenbar werden kann oder wie man sich selber sieht und wie andere einen sehen, es gibt der Punkt der Bildauswahl, das ist auch immer ein total spannender. Und um nochmal auf die Herren vom Anfang zu kommen, es war so ganz spannend zu sehen, damals war das natürlich noch analog, und dann habe ich dann meine Favoriten gekennzeichnet mit einem gelben Punkt. Und dann kam dann die Auswahl der Plattenfirma, sprich dann die Auswahl der Band zurück, die hatten dann mit mit roten Punkten, das markiert.
Also wir sprechen jetzt nochmal über
Oasis.
Oasis, ne?
Und welche Fotos die dann benutzen wollten, und das waren immer genau die Bilder, die ich nicht.
Wirklich?
Ja, das war also, es gibt so einen Bogen, der ist, da sind genau die ich nicht markiert habe, die wollten die haben.
Ja, warum wolltest du die nicht haben?
Weil ich wahrscheinlich weniger taffe Bilder haben wollte. Und wahrscheinlich ein bisschen brüchiger, wie auch Jakob gesagt hat. Und das ist lustigerweise diese Diskussion, oder wenn es Diskussionen gibt über Bilder, dann genau oft an dieser Stelle, wo ich dann merke, okay, da ist meine Sichtweise eine andere. Da ist das Brüchige mir näher als das Perfekte.
Willst du eine gewisse Verletzlichkeit haben des Menschen, oder wie würdest du brüchig beschreiben?
Ja, die Verletzlichkeit und das Nicht-Coole.
Genau. Das Nicht-Stilisierte, ich würde es im Moment sehr echt nennen. Das finde ich, ne, das ist dieser Moment, von dem du gesprochen hast, 100 Fotos und bam, der Magic Moment, aber das ist eben jetzt nicht der Glamour-Moment, sondern dieser sehr echte. Also das drücken für mich deine besten Bilder aus.
Ja, ich finde auch, dass das Quatsch, wenn ich über das, was ich irgendwo sehen kann, früher war es mal auf der Seite, hier liegt es auf dem Tisch, dieses Foto von Marius Müller-Westernhagen, was entstanden ist am...
Meinst du das hier gerade, was wir hier auf dem Tisch haben?
Ja, okay. Was entstanden ist an dem zweiten oder letzten Abend des MTV Unplugged, irgendwie nachts, wo ich dann dem Assistenten gesagt habe, ich gehe da nochmal hoch und guck mal, ob da noch was passiert. Und da habe ich ein Bild gemacht, und ich finde, so durchlässig habe ich ihn selten gesehen.
Ja. Aber genau nach diesem Bild wollte ich dich fragen, ich tue jetzt einfach mal blöd und ich sag, wieso ist das ein gutes Foto? Das ist ja noch nicht mal scharf. Du hast hier sowieso unscharfe Fotos, ne?
Ja.
Und jetzt sag ich mal so, als jemand, der vielleicht gerne Urlaubsfotos schießt oder hin und wieder mal vielleicht ein Fotoapparat in die Hand nimmt, ich will doch, dass meine Bilder scharf sind. Warum sind denn diese, warum sind denn die Bilder gut, wenn die unscharf sind? Was macht denn für dich ein gutes Foto aus? Was würdest du sagen?
Um auf deine erste Frage zu antworten, Schärfe ist kein Kriterium.
Okay.
Manchmal ist es hinderlich, wenn es nicht scharf ist oder wenn es stört, aber jetzt, es geht um den... Die Atmo, um den Spirit, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hoch gegriffen, aber das ist es. Und ich finde auch, um pathosmäßig noch einen draufzusetzen, mich interessiert eigentlich bei den Bildern viel mehr das, was man nicht sieht, als das, was man als das man so, was man so benennen könnte. Also wenn man jetzt, um mal in einen ganz anderen Bereich zu gehen, wenn man jetzt einen Beauty-Shot hat und man sieht, okay, das ist ein perfektes Make-up, die Haut ist gut durchgezeichnet, die Schatten sind weich und man kann die einzelnen Härchen gut sehen. Aber das ist es bei mir nicht. Es sind oft Fotos, und das war das, was ich vorhin erzählt habe, wo irgendwas passiert und ich weiß es selber nicht, was das ist, wo ich dann drauf anspreche und denke, ja genau, das ist das Foto links und rechts daneben, die formal genau gleich sind, haben nichts mit dem Foto zu tun, was ich gut finde oder was triggert.
Aber du kannst nicht den Finger drauflegen auf das, was dir besser gefällt.
Doch, aber ich kann es nicht beschreiben.
Okay.
Ich würde jetzt das Einzige...
Das meine ich, es ist letztlich nicht beschreibbar.
Sozusagen. Ja, ich würde jetzt das, was ich eben gesagt habe,
ja?
Über das Foto, das Polaroid-Foto von Marius, ist, dass es so vom Ausdruck her, und wahrscheinlich ist das der Blick was, wo ich denke, ja, das ist so eine Durchlässigkeit, wie man sie seltener sieht. Das macht es dann aus. Und das trigger ich dann wahrscheinlich sowohl beim Fotografieren als auch dann beim Auswählen.
Okay.
Deswegen ist auch, für mich ist immer besser, wenn ich nicht so viel denke beim Fotografieren, sondern mich eher so, so intuitiv arbeite.
Ja. Es sind endlich mal wieder neue Beiträge erschienen im Cobains Erben Webmag. Und wenn wir schon mit dem Fotografen Jörg Steinmetz sprechen, dann müssen wir natürlich auch ein Bild von ihm veröffentlichen. Ist doch klar, ne? Ihr habt es vielleicht gesehen, das Episodenbild dieser aktuellen Ausgabe, das zeigt ihn. Das ist ein Selbstporträt, was er geschossen hat. Und ihr könnt es nochmal ein bisschen besser sehen im Cobains Erben Webmag auf cobainserben.de. Das Bild zeigt ihn in der berühmten Berwick Street in London. Das ist die Straße, in der Oasis das Foto für das Plattencover ihres Albums What's the Story, Morning Glory geschossen haben. Und da hat sich Jörg auch selbst nochmal fotografiert. Wir reden in dieser Folge ja immer wieder mal über die Gallagher-Brüder und über Oasis und so. Und da haben wir gedacht, das passt doch eigentlich ganz gut. Das kannst du dir also im aktuellen Cobains Erben Webmag anschauen auf der Seite. Außerdem gibt es einen neuen Text von Micha Kunze. Es gibt ein total schönes Bild von Timotheus Büttner. Und ein Musikvideo von der englischen Musikerin Daisy Chapman. Ich habe mich dafür entschieden, mal Musik von ihr zu posten, denn sie hat in der letzten Woche mit der Violinistin Sue Lord und ihrem Schlagzeuger, meinem Freund Martin Enzin, bei uns zu Hause übernachtet, um ein paar Konzerte in Deutschland zu spielen. Und da habe ich gedacht, das passt doch irgendwie ganz gut. Wir haben ihr Konzert in Marburg besucht, im Kuh, und das war wirklich richtig toll. Das ist richtig tolle Musik. Sie wird stellenweise als Anti-Folk bezeichnet. Und was es damit auf sich hat, weiß ich nicht ganz genau. Aber hör dir das mal an, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du diese Beiträge, die neuen Beiträge im Cobains Erben Webmag gerne per E-Mail zugeschickt bekommen möchtest, um das dann direkt in deiner E-Mail-Box sehen zu können, dann kannst du dir mal überlegen, das Goofy-Zine zu abonnieren. Das Goofy-Zine ist ein Newsletter, den ich jeden Montag verschicke, und darin zeige ich dir Texte von mir und von FreundInnen und Bilder von mir und von FreundInnen. Und nicht nur das, ich veröffentliche auch noch einen Mini-Podcast, der nennt sich Art to Go, und da erzähle ich etwas über Kunstwerke, Dinge, die mir so einfallen beim Betrachten dieser Werke, Gedanken, die mir kommen. In der aktuellen Ausgabe erzähle ich dir etwas über das Bild, das wir von Timotheus Büttner im Webmag veröffentlicht haben. Das ist ein total interessantes Bild mit einer total interessanten Art, dieses Bild herzustellen. Und da gibt es einige Gedanken, die ich dazu habe. Und die erzähle ich dir in diesem Mini-Podcast Art to Go. Und den kannst du entweder auf Spotify finden oder du kannst dir einfach mein Newsletter, das Goofy-Zine, abonnieren, und dann bekommst du das zugeschickt und kannst es dir anhören. Die Folgen sind nie so sehr lang, die sind immer nur so 10, 15 Minuten lang. Genau, ein kurzer Einblick, ein kurzes Snippet in meine Gedanken über Kunstwerke. So, das war's, jetzt geht's weiter mit diesem schönen Gespräch. Viel Spaß.
Wie machst du das? Keine Ahnung, ich habe dich jetzt beim Fotografieren noch nicht so oft erlebt, ne? Ich denke an Pete, ne, der viel von Super 2 fotografiert hat.
Wer ist nochmal Pete? Du hast den Namen vorhin schon mal
Pete genannt. Ruppert, auch ein toller Fotograf, ja. Wirklich. Also ich meine, ganz anderes Metier als Jörg. Also Jörg ist der Künstler, Pete ist das Feuerwerk, die Actionmaschine, sage ich jetzt mal so. Ja. Und Pete hat halt ganz oft, weißt du, einfach den Finger auf den Auslöser, und Schmitty und ich machen Grimassen und alles Mögliche so. Und da kommen auch super geile Bilder raus, weil das einfach der hat ein tolles Auge und gut, ne? Du machst das anders, oder?
Ich rede viel. Mhm.
Du redest mit den Leuten, die du fotografierst?
Viel. Ich mache mehr, ich versuche viel, viel zu reden und eigentlich die Kamera wegzuquatschen. Das ist, weil die Kamera ist ein komisches Teil, und in dem Moment, wo man andockt, ja, und quasi die Kamera schnell dazwischen schiebt, wird es dann spannend. Und ich hatte von den vielen oder von einigen der Begegnungen, die ich hatte mit Leuten, die sehr bekannt sind, die sind zeitlich oft sehr limitiert. Also wir sprechen hier von 5 Minuten. Und für mich habe ich dann irgendwann mal rausgefunden, dass ich lieber von den 5 Minuten eine halbe Minute opfere oder eine Minute, um mich kurz zu unterhalten, um dann anzudocken. Es gab eine Begegnung mit Alanis Morissette 2002, auch glaube ich 5 Minuten oder 6 Minuten, und wo ich dann nach dem ersten Film kurz mit ihr mich unterhalten habe und wo man einen unglaublichen Unterschied sieht zwischen dem ersten und dem zweiten Film, weil dann einfach man ist dann angedockt.
Ja.
Und das ist...
Plötzlich findet eine Verbindung statt zwischen dir und der Person, genau, die du fotografierst.
Und das ist genau das, was ich vorhin noch zu Jakob sagen wollte, dass es gibt so zwei unterschiedliche Ausgangspositionen beim Porträts machen. Das eine, das sind die Leute, die medienerfahren sind. Da ist die... Und die Aufgabe, die so den Moment zu erwischen, wo sie ihre sichere Pose verlassen, weil die sind mediensicher, die wissen, wie sie gucken müssen und welche Seite gut ist und sowas, weil keiner will doof aussehen. Und dann gibt es die Leute, die nicht häufig fotografiert werden, da muss man eigentlich so tun, da muss man es noch mehr dafür sorgen, dass die Kamera entfernt wird als Gerät, was die Begegnung stört.
Ja. Das war eine Frage, die mich interessiert hat, als ich überlegt habe, was frage ich dich. Da hast du eine Person, die ist sehr bekannt. Und dieses Bekanntsein ist ja wie so eine, auch wie ein bisschen wie so eine Schutzhülle. Diese Leute wissen ja, dass alle Augen auf sie gerichtet sind, und die gewöhnen sich dann, nehme ich an, einfach eben auch so Posen an, ne? Also in Verhaltensform, Blicke, Mimik. Dann kommst du als Fotograf und du möchtest das Gesicht hinter dieser Fassade, sage ich jetzt mal, zeigen. Du möchtest das wirkliche Gesicht vielleicht, ne? So stelle ich mir das vor, oder? Okay. Ein anderes Gesicht, okay, ja. Und dann, aber die Frage ist, wie kommst du da hin als Fotograf, ne? Vor allen Dingen mit so wenig Zeit. Du hast gesagt, Dennis Hopper, da ist so 3 Minuten oder so.
Ja,
du bist extra nach Cannes gefahren, oder?
Ja, das war, es gibt jemanden, auch hier aus Frankfurt, der ist mittlerweile in Berlin, Hermann Faske, der hat solche Feature-Filme für Arte produziert über Werbung, über Werbespots. Und in diesen Filmen, wo dann so prämierte Werbung gezeigt wurde, da hat er Dennis Hopper dafür gewinnen können. Der hat dann quasi immer diese Anmoderation gemacht oder dieses verbindende Element. Und der Film hatte Premiere der dritte, den er gemacht hatte. Das hieß die 10 Gebote der Werbung. Und es gibt in Cannes nicht nur ein Filmfestival, sondern es gibt auch ein Werbefilmfestival, was entweder einen Monat früher oder einen Monat später ist. Und da hatte der Film Premiere und da ist dann auch Dennis Hopper gekommen, um Promo zu machen für den Film. Und Hermann Faske kannte ich hier aus Frankfurt und habe ihm dann gesagt, ich würde gerne ein Foto machen von Dennis Hopper und dann, ob er das eintüten könnte. Und dann hat er gesagt, ja, komm vorbei, können wir machen. Und um das jetzt ein bisschen abzukürzen, der Pressetag war also sehr, sehr lang. Und dann war auch die Verabredung, das waren, glaube ich, so 10, 15 Minuten in der Suite verabredet. Und das konnte aber dann auch nicht mehr stattfinden. Und wir haben dann quasi in der Hotellobby schnell einen Hintergrund aufgeklappt.
In der Hotellobby?
In der Hotellobby. Und
krass.
Um dann noch diese, es sind 22 Fotos entstanden dann in diesen 3 Minuten, und das war dann so totale Intuition, weil das ging gar nicht anders. Der kam so und sagt, ja, Dennis kommt gleich, und dann hast du dann irgendwie 3 Minuten und musst es halt machen. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal so festgestellt, dass dieses intuitive Arbeiten für mich besser ist, als wenn ich zu viel nachdenke.
Aber was für ein knallhartes Geschäft. Also er reist nach Cannes.
Ja, total krass.
Und man sagt ihm, ja, du hast 10 Minuten, dann kommt er dann und sagen die, nö, du hast 3. Das finde ich so hart, ey. Also,
ja, oder? Aber das Krasse ist, wenn du die Bilder siehst, denkst du das nicht.
Ja.
Sondern du denkst, das war eine Stunde. Ja, ihr hattet eine Stunde Session. Hm. So. Weil die sind schon echt Hammer geworden. Also, ne, das ist, finde ich, sozusagen, also die Geschichte kannte ich so noch gar nicht mit der wenigen Zeit, die da war. Ich habe immer nur gedacht, oh, mein Freund hat Dennis Hopper fotografiert. So, ne? Aber Chapeau, Jörg, in 3 Minuten so Bilder machen. Du kannst schon ein bisschen was.
Hast du die auch mit einer analogen Kamera geschossen?
Ja, vielleicht ist da noch und erwähnenswert gewesen, dass ich, bevor Dennis Hopper sich dann hingesetzt hat, um die Bilder zu machen, habe ich ihm 3 Porträts gezeigt, die ich gemacht habe. Hm. Und dann hat er auch seine Sonnenbrille und seine Mütze abgezogen, was das Bild total verändert hat. Ha. Und das ist jetzt noch eine Geschichte, die seine Wertschätzung auch Kunst gegenüber zeigt, weil er ja natürlich ein sehr, nicht nur Schauspieler war, sondern auch ein sehr Fotograf und künstlerisch interessierter Mensch. Irgendwann, da war er gestorben, ich glaube, der ist 2010, 11 irgendwie so gestorben, rief mich eine Freundin an, die bei einem Auktionshaus arbeitet und sagte, sag mal, hast du mal Dennis Hopper fotografiert? Da habe ich gesagt, ja, irgendwie 2000. Und er sagte, ja, dein Bild ist hier mit in der Auktion. Also ich hatte ihm dann auch den Abzug geschickt.
Wirklich?
Und dann hat dann die Verwandtschaft hat dann die Kunst verscharrt von Dennis Hopper, aber da war dann mein Foto mit dabei. Krass. Und dann
geil.
Wurde es dann dies hatte dann, glaube ich, in Nennwert irgendwie $600 oder sowas haben die dann dafür gekriegt. Und das war aber das Schöne war zu sehen, dass er das nicht weggeschmissen hat.
Hm. Ja.
Ja. Ja.
Und da war es auch wieder, also um auf den Anfang zu kommen, dass er gesehen hat, wer da jetzt Fotos macht und dass er gesehen hat, okay, der macht das ernsthaft.
Ja.
Ja, tierisch. Ich meine, Jörg, du, das ist jetzt so eine 3-Minuten-Begegnung, ne? Wo so ein Ding rauskommt. Dann hast du, letztes Jahr war das, glaube ich, ne? Zum Jubiläum der Ärzte ein dickes Fotobuch über deren Clubtour gemacht. Ne? Wirklich, also ich meine, ich glaube, die meisten Fotografen träumen davon, Fotobücher machen zu können, ne? Weil ich meine, wer kauft sich heute schon ein Fotobuch und so weiter. Aber da kommt die Band nun und sagt, ja, wir wollen, dass du das machst, weil du hast nun viel mit denen gearbeitet. Also hier hast du Leute, die sehr bekannt sind, mit denen du aber schon immer wieder auf Tuchfühlung bist. Und zwar dann nicht nur 3 Minuten, sondern ausgiebig. Und auch in sehr unterschiedlichen Settings, wenn ich an die verschiedenen Fotos denke, die du jetzt auch außerhalb des Buches für die CDs gemacht hast und so. Aber jetzt gerade dieses Tourneebuch ist ja auch dann, ist schon was Besonderes. Also ich habe 2 Fragen dazu. Die erste ist, ist das so ein Moment, wo man sagt, okay, ich habe den Heiligen Gral und der steht jetzt hier in meinem Schrein. Ne? Ich durfte mal so ein...
Das Buch meinst du jetzt?
Ja, genau. Jetzt, ne? Ich konnte so ein Buch machen, ja. Irgendwie. Und die andere Frage ist, ja, wenn du mehr als 3 Minuten hast, wie ist denn das Arbeiten mit Stars dann?
Die erste Frage kann ich ganz klar beantworten. So ein Projekt macht man einmal im Leben.
Ja, eben.
Dass eine Band sagt, okay, wir machen jetzt eine Tour durch Berlin. Wir fangen an im Schokoladen, da waren dann 110 Besucher drin. Und dann am Ende spielen wir dreimal Tempelhofer Feld mit A 60.000 und dazwischen alle Größen an Bühnen. Und wir möchten, dass du das fotografierst. Das gibt es dann nur einmal, dass man mit einer Band so verbunden ist, weil auch die beiden Platten, die davor rauskamen, die hatten wir auch zusammen gemacht. Und das ist dann irre. Was dieses Buch ausgemacht hat, und insofern ist das eine schöne eine Teamarbeit gewesen mit auch den Kollegen und Kolleginnen da vom Ärztebüro, ist, dass das Buch verschiedene Facetten hat. In erster Linie ist es ein Fanbuch und kein Fotobuch, obwohl fast nur Fotos drin sind. Es dokumentiert diese einzigartige Tour. Es sind bestimmte Dinge, die ich mir vorher überlegt habe, die ich gerne abbilden möchte. Dann gab es auch immer Hinweise, wir sollten mal das ganze Panorama Tempelhof haben und guck mal, dass du da oben auf das Dach kommst und sowas. Das sind so Bilder, die man sich dann sehr genau überlegt, wo man sagt, okay, wie kriege ich das hin, dass ich das hab? Und dann gibt es die Momente auch wieder, und deswegen war das so neben den technischen Vorgaben dann so interessant, dass diese Momente, wo man sich dann einfach in der Musik treiben lässt und guckt, was passiert und nah dran ist und das subjektiv reflektiert. Und dann war bei dieser Tour, also gerade bei den kleinen Bühnen, es ist halt einfach eng. Man kann sich da nicht großartig bewegen, und man will vor allen Dingen auch das Konzert nicht stören, und ja, man will die Band nicht stören.
Ja.
Und dann hatten wir, und das war dann auch eine Idee vom Managementbüro. Wir hatten dann auch noch so Remote-Kameras, die dann auf der Bühne aufgebaut waren, wenn ich ausgelöst habe, unten im Publikum, die wurden dann halt auch parallel ausgelöst. Und deswegen haben wir dann irgendwie 50.000 Bilder produziert. Und
also das war jetzt keine Übertreibung von dir, das waren wirklich 50.000 Bilder, oder?
Ja. 5.000 Bilder, das waren, wow, im Prinzip dann so.
Man sagt ja manchmal so 50.000, aber.
Nee, es waren ungefähr dann so pro Konzert. Ich habe dann so 1.000, 1.500 gemacht, und das gleiche dann nochmal bei den anderen beiden Kameras, die dann aufgebaut waren.
Wer sichtet die alle? Diese?
Das war so anstrengend, ich.
Alter Falter.
Und das ist dann vor allen Dingen bei den Fotos, die bei den montierten Kameras ist ja der Bildausschnitt immer exakt gleich.
Genau.
Und da guckt man sich halt dann 1.000 Bilder an und findet halt das eine, wo dann was passiert, was besonders ist. Und da ist dann halt dieses wache Angucken dieser Bilder dann die eigentliche Leistung, wie, genau, auch oft Bildauswahl ein Thema ist, was unterschätzt ist. Also das man kann gute Bilder produzieren, aber wenn die dann übersehen werden, das ist dann schwierig. Deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn ich weiß, dass derjenige, der die Bilder auswählt, ob es jetzt der Künstler selber ist oder ob es Kollegen sind, die das machen, immer gut zu wissen, dass die ein gutes Auge drauf haben auf die Bilder und vielleicht sogar noch Bilder sehen, die man selber nicht gesehen hätte.
Genau.
Und zum Beispiel das Cover von der Westernhagen Unplugged, das war eine Auswahl von Marius, und das ist ganz klar ein super Bild, weil es auch mehr ist als eine Dokumentation. Es hat so eine Atmo, die auch, es ist auch nicht scharf übrigens.
Hat er das selber ausgesucht, das Bild?
Das hat er selber ausgesucht.
Ja.
Er ist sehr sicher, was solche Sachen betrifft.
Das ist ja, bei Zeitungen ist es ein eigener Job, ne, glaube ich. Also wie heißt das, Bildredaktion oder was? Also da gucken die ja ganz genau, welches. Das ist dann ja, dann hast du ja als Fotograf auch mehrere Jobs gleichzeitig eigentlich, könnte man fast sagen. Du musst ja, der Moment der Herstellung des Bildes, dann muss das Bild ausgewählt werden, dann wird es wahrscheinlich noch bearbeitet.
Ja.
Muss ja eigentlich, ne?
Ja, also so die, das also jetzt, wir reden jetzt noch nicht mal über Retuschen, sondern nee. Gradation, Helligkeit, Farbton, das ist da, also wie,
und es soll
wie
ja auch nach,
Farbabzug.
Also. Es soll ja auch nach dir aussehen, oder nicht? Es gibt eine ganz tolle Dokumentation von Anton Corbijn, wo man seine Arbeit auch sehen kann. Und dann geht er manchmal zu seinem Assistenten und sie gucken sich die Bilder an, die er gemacht hat, und dann sagt er, da, das muss ein bisschen dunkler. Das ist mir nicht kontrastreich genug und so. Und das heißt, die arbeiten dann, nachdem das Bild, denkt man, als Laie schon fertig ist, arbeiten die schon irgendwie noch an dem Corbijn-Look so, ne? Ist es bei dir ähnlich oder?
Es geht noch nicht mal um den Look, das ist einfach nur Handwerk. Das ist auch, also, okay. Auch die Sachen, die ich für mich so drucken lasse. Hm. Da habe ich auch jetzt seit über 10 Jahren eine gute Produktionerin in Berlin, die die Daten aufbereitet und die dann so fertig macht, dass die auch dann so auf Papier kommen, wie ich das möchte, weil das ist dann, ich glaube, im Bereich Musik, Mastering und Toningenieure, das ist dann, oder im Bereich Film, Schnitt, also es gibt auch viele Regisseure, die dann sagen, dass viel von dem, was ein Film an Qualität ausmacht, einfach demjenigen gebührt, der den Schnitt macht, das Editing.
Ja, man sagt, ein Film wird quasi dreimal gedreht. Einmal, wenn man das Drehbuch schreibt, zum zweiten Mal, wenn man den Film dreht, aufnimmt, und zum dritten Mal im Schneideraum. Also.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das der Scorsese mal gesagt hat in einem Interview, dass man den ersten Schnitt von den Filmen, die dann später vielleicht einen Oscar bekommen, man sich nicht angucken kann, weil das einfach noch die Qualität, die dann im Detail liegt. Und dann guckt man sich halt an, wo man hin möchte, mit ob man hochkontrastig sein will oder weich oder diffus oder wenig Farbton. Das ist jetzt, wenn man, also bei den Sachen, die jetzt digital entstehen, ist ja die Möglichkeit der Einstellung nochmal um Vielfaches größer als bei Schwarz-Weiß-Fotos geht es eigentlich nur Kontrast.
Ja.
Das ist dann das, so, wo man dann sagen kann, okay, man hat dann das früher das Papier mit der Gradation 5 eingelegt oder mit der Gradation 2 und das war dann, und die Belichtung, wie hell.
Genau. Also,
2 Rädchen, an denen man drehen kann, das sind jetzt mehr.
Ein paar mehr Rädchen. Aber ich finde das interessant, dass es diese Prozesse in anderen Kunstformen auch gibt.
Ja.
Gestern hat mein Freund mit zwei englischen Musikerinnen gespielt in einem Club in Marburg. Und er hatte mir gesagt, es fängt um 8 an, in Wirklichkeit fing es um 9 an. Ich war also schon um 8 da, saß da rum mit 2 älteren Herren, die auch sehr früh da waren. Also nicht in dem Alter, wo man sehr früh kommt. Und dann habe ich da halt gesessen und hab an einem Gedicht gearbeitet, weil ich hatte Zeit. Ne? Er hat mir dann geschrieben, Martin, bist du schon da? Soll ich runterkommen? Ich sage, nö, ist okay, ich arbeite an einem Gedicht. Aber ich muss gerade daran denken, bei einem Gedichtschreiben ist es ja auch so, du entwirfst den Text oder bei einem Songtext zum Beispiel. Du entwirfst das, dann ist es schon mal da, aber es ist noch nicht fertig. Du musst dann nochmal drüber gehen. Du musst Worte tauschen, du musst Sätze kürzen, du musst ganze Zeilen rausschmeißen und so weiter.
Oh mein Gott, was glaubst du, wie wir haben auf der, ich weiß gar nicht, welche CD das war, haben wir einen Text, glaube ich, 3-mal geschrieben, bis damals unser damaliger Manager, der Ralf Schröter, der hatte immer gesagt, Jungs, das ist scheiße. Jungs, ist nicht. Und nochmal.
Ja.
Bis er sagte, die Richtung ist gut. Ja. Und dann, okay, gut. Und jetzt haben wir das Ding nochmal überarbeitet.
Also man sozusagen. Muss halt nachschärfen auch.
Total.
Ne? Das ist, ich finde, es ist interessant, wie sich das durch die Kunstarten vielleicht auch so ein bisschen wiederholt. Ganz ähnliche Prozesse eigentlich.
Ja, ich finde auch, da noch ein Zitat aus der Musik anzufügen. Es gibt die Charakterisierung von The Edge, Gitarrist von U2, der sagt, U2-Songs werden nie fertig, die werden halt nur irgendwann veröffentlicht. Also
sehr geil.
Wo man sieht, dass dass es halt nichts Statisches ist, sondern wo man einfach Dinge anders sieht und anders fühlt. Und ich habe das irgendwann mal auch festgestellt, dass eben bei der anfangs erwähnten Brigitte Lacombe, deren Bildband ich irgendwann mal so fast routinemäßig gekauft habe, und der stand dann ein paar Jahre im Regal. Also beim ersten Durchsehen war ich natürlich sehr beeindruckt, dass da die komplette Hollywood-Mannschaft abgelichtet war. Aber die Fotografie hat mir nicht so zugesagt. Ich fand es zu wenig druckvoll. Und dann habe ich den Bildband, ich glaube, es waren so 7-8 Jahre später, mal wieder rausgeholt. Eigentlich nur, weil ich sehen wollte, wie man am besten Schwarz-Weiß-Bilder druckt, also welche Farbigkeiten Papier haben darf, ohne abzulenken. Und blätter das so durch und denke mir, olla, ist das gut. Ach. Weil ich dann anders geguckt habe, ne? Weil mir andere Dinge wichtig waren. Und da ist mir klar geworden, was für ein sensibles Ding das Geschmacksempfinden ist, wenn die gleiche Person mit der gleichen Biografie, mit vielleicht 7 Jahren Unterschied, die gleichen Bilder anguckt und völlig unterschiedlich darauf reagiert. Mhm. Wie ist das dann mit Leuten, die damit gar nichts zu tun haben? Mhm. Das war auch so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, ja, okay, das.
Was ist da wohl bei dir passiert in diesen 7 Jahren, dass du das an dem einen Zeitpunkt deines Lebens noch nicht wirklich wertschätzen konntest und dann 7 Jahre später plötzlich sagen musstest, das ist wirklich richtig gut?
Das hat so nicht was mit Wertschätzung zu tun. Ich glaube, dass dann bestimmte Dinge zu unterschiedlichen Zeitpunkten für einen eine Bedeutung haben, in dem, wie man sie tut und wie man sie wahrnimmt. Und deswegen finde ich auch, dass eine Weiterentwicklung ist immer schön zu sehen. Also es gibt aus meiner Sicht so zwei Grundrichtungen an Fotografen. Das eine ist die irgendwann ihren Stil gefunden haben und den auch mit einer Leidenschaft und einer Liebe und einem Herzblut die mehr oder weniger ihre ganze Karriere verfolgen. Und dann gibt es die Leute, die dann wechseln und sich weiterentwickeln. Und ich denke, dass mich das dann irgendwann interessiert, Sachen anders zu machen. Und ich würde jetzt bestimmte Fotos, die ich vielleicht vor 20 Jahren gemacht habe, würde ich heute nicht mehr machen, weil ich habe es ja schon mal gemacht. Ich mache es lieber neue.
Du würdest nicht sagen, das ist eine Schwäche, dass man sich verändert, dass man Dinge anders macht oder so. Mir kommt das manchmal so vor wie so eine Stärke, wenn jemand relativ schnell seinen Stil findet, seine Bildsprache zum Beispiel, jetzt im Bereich der Fotografie, und dann könnte man denken, sage ich mir so, also wow, der war früh fertig, früh reif, der konnte jetzt das machen, wofür er steht. Andere experimentieren mehr, da hat man vielleicht das Gefühl, die sind immer noch auf der Suche, klingt ein bisschen.
Ich glaube, es hat beides eine Berechtigung. Ich finde zum Beispiel, weil mich fasziniert beides. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Band vor Kraftwerk, also Kraftwerk vor Kraftwerk, hieß Organisation. Und zwar der volle Titel war Organisation zur Verwirklichung gemeinsamer Musikprojekte.
Hab ich noch nie gehört.
Die ist in, ich glaube, 68 ist die Platte rausgekommen.
Auch schon so elektronische Musik, oder?
Nee, noch nicht elektronisch. Ah. Weil die ersten, die ersten zwei Kraftwerk-Alben sind auch noch mit akustischen Instrumenten. Aber man hört da schon, ich glaube, Flöte und Tasteninstrumente, also dann Hütter und der Schneider, man hört schon, dass die, und wir reden hier von den 60ern, als gerade so die E-Gitarre so ihren Siegeszug hatte, wie die schon so früh, da waren die so 23, 24, schon ein Verständnis dafür hatten, wie für sie Musik klingen muss. Irre.
Ja.
Und dann gibt es auf der anderen Seite Künstler, Musiker wie Miles Davis, der sich dann quasi alle 3 Jahre massivst verändert hat und
nichts
wiederholt
hat. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, das stimmt. Weil man einem Miles Davis nun mal nicht nachsagen kann, dass er irgendwie noch nicht fertig gewesen wäre. Ne? Der war eigentlich... Ja, krass.
So, jetzt haben wir ein bisschen über besondere Dinge gesprochen, die du fotografiert hast, Menschen, Künstler und so. Und ich weiß jetzt, dass du, oder ich empfinde das auch so, Kompetenz Erben heißt ja ein Podcast über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Den gibt es, ja.
Ne?
Ja, so, hab ich auch schon mal gehört. Ja.
So heißt unser Untertitel quasi. Und ich weiß jetzt, dass für dich Fotografie auch eine sehr spirituelle Sache ist. Also zumindest nehme ich deine Bilder so wahr und ich kenne nun dich und ich... Jörg ist für mich auf deine ganz eigene Weise bist du mir ein sehr großes Vorbild, weil du irgendwie Spiritualität du bist spirituell so und das sieht man deinen Bildern auch an. Ich würde jetzt gerne wissen,
kann ich von dir vorher wissen, was du darunter verstehst unter spirituell? Kannst du das beschreiben irgendwie? Weil es ist ein großes Wort.
Ja, ist ein großes
Wort.
Ich finde
auch immer schwierig, das zu füllen, aber vielleicht hast du ja konkrete...
Ja, ist ein großes Wort. Vielleicht sollte Jörg das füllen. Aber ich sag mal so, aus meiner Perspektive, also es geht um Dichtheit. Also es sind sehr dichte Momente, die ein Stück Leben zu fassen kriegen. Wo aber, und das ist jetzt die spirituelle Note, sonst könnte man auch sagen, es ist ein naturalistisches Bild, weil es einfach irgendwie so richtig mit Wumms kommt und so nacktes Leben. Aber ich finde, bei dir strahlt immer so zwischen den Zeilen, würde man jetzt als Autor sagen, aber weiß nicht, wie das beim Foto heißt, strahlt irgendwie noch sowas anderes durch, sowas larger than life. Also eben nicht naturalistisch, sondern dahinter stehend, atmend, jetzt so als Christ sagt man, nennt man das den Geist Gottes oder so, aber das ist auch noch ein Synonym. Also wisst ihr, was ich meine? Und ich finde, das zeichnet deine Fotografie auch aus. Und ich weiß, dass das schreibst du da nicht vorne drauf. Also du machst jetzt keine Eckhart-Wohl-Poster oder so. Das ist nicht deine Art von Fotografie. So mit Bibelsprüchen oder so. Aber ich frage mich immer, wie. Also zum einen hast du dafür Worte und zum anderen, wie geht das, ein spirituelles Foto zu machen?
Also ich finde, dass Fotografie trotz allem, dass sie so mit der Segnung des iPhones omnipräsent ist, was sehr Magisches oder Spirituelles hat, weil, und das war das, was ich vorhin schon erzählt habe, über die Gleichheit der Bilder und dass dann einzelne Motive dann rausstechen, das ist der Punkt, wo ich denke, man kann richtig gute Bilder kann man nicht machen, sondern die kriegt man im besten Fall geschenkt. Man kann das Umfeld herstellen und man kann den Menschen so begegnen, wie man Menschen gerne begegnet. Und ich begegne gerne Leuten, auch jetzt seit neuestem auch Leuten, wo ich noch nicht so weiß, wie ich die so finden soll oder wo mich das interessiert. Und wo dann das einfach passiert. Es gab auch eine schöne Geschichte. Ich habe einen Freund, der ist Grafikdesigner, und wir haben irgendwann mal angefangen, so mehr oder weniger einmal im Jahr Bilder zu machen, wobei unsere Treffen sahen dann meistens so aus, wir haben fast alibimäßig so 15 Minuten Fotos gemacht und uns dann 5 Stunden über Musik unterhalten. Und vor ein paar Jahren, kommen wir in der Nähe von Düsseldorf, dann bin ich nach Düsseldorf gefahren und es war natürlich super, super Nachmittag. Und auf der Rückfahrt habe ich gedacht, der Tag war, der war super, aber jetzt wegen den Fotos hättest du jetzt nicht fahren müssen. Und als ich dann die Kontaktabzüge bekommen habe, war ich sehr erstaunt und habe dann vermutlich das beste Bild gemacht von ihm, was dann in mehreren Jahren entstanden ist, weil dann einfach so dieses, weil es ist dann passiert, keine Ahnung. Und, und vielleicht ist das, was dieses Spirituelle ausmacht, dass man es nicht greifen kann, dass man nur versucht, das irgendwie zu dem nahe zu kommen, und dann, wenn es passiert, dann passiert es, aber man steckt nicht so drin.
Das klingt für mich so, als wäre das Spirituelle eine Form von Begegnung, die herbeigeführt wird. Also echte Begegnung, eine profunde Begegnung.
Ja.
Nicht so was Zufälliges, hallo, wie geht's, sondern irgendwann kommt es bei dem Zusammentreffen von Menschen zu einer richtigen Begegnung. Und wenn man in der Lage ist, das festzuhalten, schafft man es, diesen Moment festzuhalten, der dann eben irgendwie quasi fixiert ist in dem Bild. So stelle ich
genau,
mir das vor.
Genau, so ist es. Und insofern ist dann, das ist super, super zusammengefasst, weil ich finde, im besten Fall, jedenfalls bei den Sachen, die ich mache, ist das Foto die Dokumentation einer guten Begegnung.
Ja.
Und diese Begegnung ist dann, und es ist dann egal, wer das Foto macht und egal, wer fotografiert wird, dann immer auf Augenhöhe. Für diese kurze Zeit. Und man macht halt dann was zusammen. Und das ist dann, das hat dann Gewicht und das bleibt auch. Und als Beispiel dafür, was ein Foto ausmacht oder hat, welche Kraft es immer noch hat, erzähle ich ganz gerne dieses Beispiel von Das verflixte siebte Jahr. Dieses Bild mit Marilyn Monroe auf dem U-Bahn-Schacht, wo der Rock so hoch fliegt. Mhm. Wenn man sich das mal auf YouTube oder wo auch immer diese Szene anguckt, das ist ja zack und dann ist es vorbei. Aber in dem Moment, wo dieser Moment eingefroren ist, kriegt er so eine Kraft und so ein Momentum, sagen die wichtigen Leute, was dann für immer bleibt. Und in Wirklichkeit, jetzt bei Marilyn Monroe, tatsächlich, das ist für immer, das ist Marilyn.
Ja, das ist das ikonische Bild.
Ja, genau. Stimmt. Ja.
Das ist das ikonische Bild.
Mhm. Ja. Und da, und das ist, glaube ich, genauso wie jeder Musiker versucht, die Melodie zu finden, die es dann über die Jahre schafft und dann sich festsetzt im Bewusstsein der Menschen, ist es, glaube ich, das, was dann Fotografen tun, dieses Bild zu finden, was eine Kraft hat. Und das kann man kann sich dem annähern, aber man kann es, ich finde, man kann es nicht steuern.
Ja, yeah. The decisive moment. Wer war das? Wie hieß der? Luc Brisson oder was? Einer der Großväter der Fotografie. So ein einer der gefährliches Halbwissen, Achtung, Alarm, aber einer so der ganz, ganz frühen, man könnte sagen Street Photographer aus Frankreich, ganz, ganz früh, der eben durch die Stadt gezogen ist, denke ich, es war Paris, und den entscheidenden Moment gesucht hat. So, das war sein Job im Prinzip, den festzuhalten. Das erinnert mich gerade daran.
Ja, genau. Ja, wo du Musik sagst, ist meine erste Assoziation All Along the Watchtower nicht von Bob Dylan natürlich, sondern von Jimi Hendrix, diese Gitarre. Dieses Gitarrenspiel, diese Melodie, die dich, im Englischen würde man sagen, das ist it haunts you. Ja, es ist Und ich meine, der Song ist ja von Bob Dylan, auch von Bob Dylan. Schöner Song, nett gemacht. Und dann kommt Jimi Hendrix und spielt diese Melodie. Und ich weiß auch nicht. Also das ist sozusagen, da lag mal kurz der Finger Gottes drauf. Weißt du so? Also das ist so, das ist schon sehr besonders. Also das ist meine musikalische Assoziation, die ich jetzt habe. Man könnte natürlich wahrscheinlich tausend haben, aber ich denke an All Along the Watchtower.
Ja, genau, und ich glaube, die ist auch bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich. Das hat wahrscheinlich auch mit dem zu tun, was ich so vorhin erzählt habe über die Wahrnehmung von Bildern. Also jetzt, ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, dass All Along the Watchtower von Jimi Hendrix ein schlechter Song ist. Das ist er nicht, aber der ist mit Sicherheit nicht in meinen Top 100.
Ja, ich weiß, wir sind musikalisch, wir streiten ja immer über Bob Dylan und Leonard Cohen, ne? Aber gut, so ist das halt.
Ja.
Cartier-Bresson, Entschuldigung, musst du es gerade googeln und das nachreichen, sonst bin ich ein halbgelehrter Idiot. Also Henri Cartier-Bresson, genau. Ey, du hast ja warst in diesem Jahr, wo du das Buch veröffentlicht hast, The Naked Now. War das
ist schon ein bisschen her. Das ist
schon länger her, 2020.
2020,
okay.
Ja.
Und die erste war 23, okay, das war das Neueste. Aber in The Naked Now, da hast du Porträts veröffentlicht, ne?
Richtig, ja.
Im Selbstverlag hast du es rausgebracht.
Ja, die Geschichte zu dem Buch ist ganz interessant, weil mein zweites Buch, das kam, glaube ich, ein halbes Jahr nach dem iPhone raus. Und das iPhone hat ja den Umgang mit Fotografie, auch die Rezeption total verändert. Und meine Reaktion auf diese Omnipräsenz der Bilder war wieder zurückzugehen zum Moment selber. Und deswegen sind diese Bilder so runtergestrippt. Also die Beschreibung wäre jetzt die, da sitzen halt Leute im schwarzen T-Shirt vor der weißen Wand, nicht ganz so runter, aber das ist es. Und das ist sehr bewusst so gewählt. Auch, ich glaube, es gibt nur ein Bild, wo ich meine Lampe aufgestellt habe. Ansonsten alles so gelassen, sondern alles entfernt und geguckt, was dann passiert. Und deswegen auch The Naked Now, der Titel, der auch so sehr zutreffend ist und der von Richard Rohr geliehen ist, der auch so ein Buch unter dem Titel im Englischen geschrieben hat, was dann im Deutschen die pure Präsenz heißt.
Ah,
und
okay.
Weil das ist es. Es ist das Jetzt und es ist nichts da. Es ist keine Idee, sondern nur zu gucken, wir sitzen jetzt da und du interessierst mich und wir gucken mal, was passiert.
Hm. Mhm.
Und das ist dieses, das ist meine Reaktion auf die, was mit Bildern passiert ist. Und in dem Buch gibt es ein Essay von Wim Wenders.
Genau, ja.
Und der hat diesen schönen und, finde ich, so einen lustigen Satz geschrieben, dass er sagt, heutzutage sind irgendwie Fotografien bekannt oder gelten als besonders, die entweder mit viel technischem Aufwand gemacht sind oder an Orten, wo wir alle nicht hinkommen.
Mhm.
Und dann kommt der Satz, über den ich mich so freue, weil ich ihn so schön finde: Nichts davon ist bei den Bildern dieses Buches der Fall.
Ja. Ja. Und er hat noch was anderes geschrieben in seinem Vorwort. Er hat geschrieben, diese Übertragung von Vertrauen, dieser Blickkontrakt findet in den Porträtbildern von Jörg Steinmetz statt. Hier wird der oft so einschneidende Akt des Fotografierens durch eine Haltung besänftigt und entschärft, die jede Feindseligkeit oder Zweideutigkeit im Keim erstickt. Damit beschreibt er deine Art zu arbeiten im Prinzip.
Ja, ne? Meine Herangehensweise ans Bild und an Menschen oder an Menschen und Bilder.
Wie erstickst du jede Feindseligkeit oder Zweideutigkeit beim Fotografieren? Wie machst du das?
Ich glaube, ich kann die meisten Leute gut leiden.
Ha. Ja. Also du gehst mit Liebe auf die Menschen zu, kann man das so sagen? Menschenliebe.
Ja, ja. Das ist, und die interessieren mich dann auch. Und und das verändert so viel. Das verändert auch die Bilder, an denen ich jetzt gerade arbeite, die ein bisschen auch, wo ich mich mit Leuten beschäftige oder wo ich versuche, Leute zu treffen, die ich nicht verstehe. Hm. Und wo ich gemerkt habe, dass allein diese Entscheidung, jemanden zu treffen, wo ich mal wissen will, wieso macht er das so, wie er es macht, dass das schon die Haltung zu ihm verändert. Hm. Und das ist sehr, das ist total interessant, was dabei rauskommt. Also auch dann so unerwartete Dinge, wo dann, wo man Leute trifft, die, wo sich dann auch echte Freundschaften entwickeln, weil man sich einfach die Mühe macht, so, ich will jetzt einmal wissen, wieso bist du so, wie du bist. Hm. Und das ist wirklich schön. Also jetzt unabhängig vom Foto.
Ja.
Also das passiert vorher oder hinterher, aber irgendwann schießt du dann auch ein Foto.
Ja,
genau. Aber der eigentliche Prozess ist, du begegnest einem Menschen, der dir suspekt ist, den du nicht greifen kannst, wo du dich fragst, warum ist derjenige wie er, also warum sagt er Sachen, die er sagt und so weiter. So. Und dann machst du dich auf den Weg und triffst denjenigen. So, und dann kommuniziert ihr miteinander. So, und dann macht ihr irgendwie ein Foto und dann kommuniziert ihr weiter und so weiter. Und also das klingt für mich so, als ob der Akt des Fotos quasi nur so ein, wie so eine Art Siegel ist. Das Eigentliche ist das drumherum.
Oder kann das auch während des Fotografierens passieren? Kann das Fotografieren Teil dieses Prozesses sein?
Ja, ist es auch. Zum Beispiel, es gibt ein Bild, auch in dem Buch The Naked Now, da habe ich eine Kollegin fotografiert, die selber eine Fotokünstlerin ist. Und da ist ein Bild rausgekommen, was keiner von uns alleine hingekriegt hätte. Sie, weil sie es nicht so gesehen hätte und ich, weil es nie so inszeniert hätte. Und das ist im Prinzip diese Schnittmenge, die passiert, wenn Menschen sich entschließen, gemeinsame Sachen zu machen, die nicht die Welt gleich sehen. Und das ist total spannend. Aber es ist, hat was mit Mut und mit Risiko zu tun. Aber Risiko ist, das habe ich jetzt dann irgendwann mal gelernt, kein schlechtes Zeichen dafür, dass irgendwas Besonderes rauskommt.
Hm. Wie weit würdest du gehen? Also könntest du dir vorstellen, das zu machen mit Leuten, wo du wirklich nicht nur nicht ihrer Meinung bist, sondern wirklich gegen ihre Meinung bist? Also wenn was sie sagen, wie sie sich äußern, wie sie leben, wo du sagst, da gehe ich nicht mit.
Ja, es gibt Leute, es muss ein Anknüpfungspunkt da sein. Es gibt so ein paar Leute, die ich, wo ich mir überlegt habe, die finde ich jetzt sehr schwierig. Mhm. Aber da habe ich auch keine Motivation. Das ist da ich kann mich an keiner Stelle einhaken.
Ja.
Und wenn es das aber gibt, das ist dann so meine Erfahrung, dann kann man da arbeiten. Aber es muss einen Startpunkt geben, genau.
Okay, verstehe.
Das nächste, also die Serie, an der ich jetzt gerade arbeite, ist Leute mit starken Positionen zu fotografieren. Und das sind dann Positionen, die ich teilweise, oder die ich verstehe und Positionen, die ich nicht verstehe. Deswegen, es gibt dann, das wird dann nicht geteilt irgendwie und das ist das ist der Punkt, wo es dann auch diese im besten Fall dann diese Reibung gibt und dieses Risiko, dass man nicht weiß, wie Dinge ausgehen, wenn man Leute nicht vorher kennt und sie dann trifft. Und man guckt, okay, wie kriege ich dann ein gutes Bild hin oder wie funktioniert das zusammen?
Gehst du das formal-ästhetisch genauso an wie all die anderen Dinge auch? Oder stellst du die jetzt dahin mit verschränkten Armen und beide Beine fest auf der Erde, weil das sind ja Menschen, die einen festen Standpunkt haben oder so? Oder setzt du die auch in den Raum von der weißen Wand und sagst, lass mal gucken, was passiert? Wie gehst du bei so einem Projekt vor? Ist das irgendwie anders als die anderen?
Super Frage. Denn ich habe immer versucht, diese 3 Porträtbücher, die ich gemacht habe, das mich nicht zu wiederholen. Und jetzt, nachdem Naked Now sehr, sehr nah war und auch sehr reduziert, also weiße Wand, schwarzes T-Shirt, mache ich jetzt diese Fotos, die mehr Umfeld zeigen. Das heißt, ich bin dann in dem Moment selber, habe ich die Person, die ich fotografiere, auf die ich reagieren muss und reagiere aber auch auf das Umfeld, was ich dann mir gewählt habe. Und das fordert mich dann heraus, weil ich kann, muss dann mehr machen, um das Bild dann spannend zu haben, weil einfach das Umfeld da ist. Und aber die
du wählst das Umfeld aus.
Ich wähle das Umfeld aus, ja.
Okay.
Aber die Wachsamkeit und zu gucken, was mir jetzt begegnet, das ist das Gleiche. Das ist so diese.
Ja.
Das ist
deine Art zu fotografieren.
Ja, genau. Zu gucken, was passiert. Ja.
Aber jetzt nehme ich mal so ein ganz abwegiges Beispiel, was niemals passieren kann, weil der Mann schon tot ist und du wirst es wahrscheinlich noch nicht machen. Aber ich sag mal, Jörg Haider. Ne? So, du hättest dir jetzt in den Kopf gesetzt, den will ich fotografieren. Und ich habe auch die Möglichkeit, das zu tun. Jetzt guckst du sehr kritisch, ne? Würdest du wahrscheinlich nicht tun. Okay, aber ist ja nur ein Fallbeispiel. Würdest du den dann in seine Landschaft, wo kam der her, Kärnten oder was? Würdest du den in Kärnten dann also in so einen Berg stellen und sagen, hier die Berge von Kärnten, da steht der Jörg. Ich versuche mich dem mal anzunähern oder wie würdest du es machen?
Dazu kenne ich Jörg Haider zu wenig, also weiß zu wenig von ihm. Hm. Das hängt dann sehr daran, wie eine Person ist. Aber es ist sehr theoretisch, weil das ist von Person zu Person unterschiedlich. Also,
okay. Ja. Das könntest du so ad hoc gar nicht sagen. Also du lernst die Person kennen oder du beobachtest die, du fasst den Plan, das möchte ich gerne machen, das ist ein Projekt. Und dann fängt der Prozess an.
Genau,
dann
überlege ich mir, was wäre jetzt spannend mit dieser Person zu tun.
Ja.
Mhm. Und für mich auch spannend.
Genau. Es gibt Menschen, großartige, tolle Menschen, über die ich mich sehr, sehr freue, die diesen Podcast Cobains Erben finanziell unterstützen. Also ich freue mich natürlich auch über all die Menschen, die uns hören, die uns nicht finanziell unterstützen. Aber es gibt so ein paar unter euch, knapp 70 Menschen, die sagen, das finden wir gut, was ihr macht. Und wir möchten gerne, dass es weiter besteht. Und deshalb sind wir bereit, einen ganz kleinen Beitrag zu überweisen, damit die Arbeit finanziert werden kann. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass ihr das tut. Danke, dass ihr eben nicht nur eure Dankbarkeit und Liebe zeigt, sondern eben auch euer Verständnis, dass die Arbeit, die wir machen, tatsächlich auch Geld kostet und Geld wert ist. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich eine total schöne Anerkennung. Wenn du jemand bist, die oder der sagt, ja, das wäre für mich eigentlich auch mal dran, du hörst diesen Podcast vielleicht schon länger und du freust dich über die neuen Folgen und sie haben dich in der Vergangenheit vielleicht hin und wieder mal inspiriert oder ermutigt oder zumindest eine schöne Zeit beschert, wo du irgendwas Langweiliges getan hast, Auto gefahren oder Wäsche zusammengelegt oder abgewaschen oder was man so macht, ne? Wo man dann eben Podcast-Folgen hört, um sich die Zeit ein bisschen schicker zu machen, während man eben Dinge tut, die nötig sind. Also wenn du sowas schon mal erlebt hast mit Cobains Erben, dann schau doch mal, ob das für dich eine Möglichkeit wäre, uns finanziell zu unterstützen. Wir können es nämlich wirklich gebrauchen. Das muss gar nicht viel sein. 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro. Nach oben sind dir keine Grenzen gesetzt. Denk dir was aus. Wenn du wissen willst, wie das geht, auf der Seite cobainserben.de Da gibt es die Seite Cobains Erben unterstützen. Du findest die am schnellsten, wenn du mal ganz nach unten scrollst auf der Seite und da siehst du den Link zu Cobains Erben unterstützen. Und da gibt es für dich zwei Möglichkeiten. Entweder du richtest einen PayPal-Dauerauftrag ein oder kann auch einmalig sein. Da gibt es also einen PayPal-Button, wo du draufklickst, dann kannst du das einrichten. Oder aber du wirst Mitglied in meiner Steady-Community. Steady ist eine Plattform, die so eine Art Dauer-Crowdfunding-Plattform ist, um KünstlerInnen zu unterstützen, die eben einfach ihre Arbeit machen und sich freuen, wenn sie im Monat sich einigermaßen auf ein gewisses Einkommen verlassen können. Da könntest du Mitglied werden bei meiner Steady Community und die Arbeit ein bisschen supporten. Mich würde das wahnsinnig freuen. Denk doch mal drüber nach, ob das vielleicht mal der richtige Zeitpunkt für dich wäre. So, jetzt wünsche ich noch ganz viel Spaß bei diesem wirklich schönen Gespräch. Bist du da eigentlich entspannt, wenn dein Gegenüber sagt, nö, ich finde deine Idee nicht gut?
Ich bin nie entspannt.
Du bist nie entspannt?
Nee. Ja. Das ist, also so stelle ich mir immer vor, das was, wie heißt das, Lampenfieber.
Ja.
Wobei ein Freund mir irgendwann mal gesagt hat, das ist, nenn das nicht Nervosität, sondern nenn das nur so, du bist jetzt auf Empfang geschaltet. Und das ist,
Das ist keine Furcht in dem Sinne, ist eine Du bist angespannt. Also das heißt, ich meine, es ist Adrenalin im Körper. Alle Sensoren sind an sozusagen. Ne? Mhm. Du bist auf Action jetzt gepolt.
Genau. Quasi. Jetzt irgendwie ziehen die sich jetzt durch das ganze Gespräch. Aber ich hatte eine Woche, nachdem ich mit den Gallagher-Brüdern zu tun hatte, habe ich Freunde von mir die haben so ein kleines Jazz-Duo fotografiert und da war ich genauso aufgeregt, wo ich dachte, okay, jetzt hast du die Oasis überlebt, jetzt haut dich nichts mehr um, aber ich war genauso aufgeregt.
Ich finde das total beruhigend, das zu hören von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eine Zeit lang auch fotografiert, ich habe das dann irgendwie nicht mehr gemacht, obwohl ich den ganzen Schrank voller ganz schöner alter analoger Kameras habe und mir vornehme, irgendwann fange ich wieder an. Und womit ich am meisten zu kämpfen hatte, war meine eigene Anspannung. Also ich habe mir immer gedacht, wann tritt denn endlich mal der Moment ein, dass ich, du sagst, du lässt dich dann einfach, du fließt sozusagen. Du versuchst den Flow zu finden, du versuchst nicht mehr so verkopft zu sein. Das setzt ja voraus, du beherrschst deine Technik auf jeden Fall. Du weißt, was passiert, wenn du irgendwas in deiner Kamera machst, wenn das Licht so und so ist und so weiter und so fort. Und jetzt würde ich würde denken, als jemand, der nicht so viel Erfahrung hat wie du fotografierst schon so fucking lange, du musst doch eigentlich mittlerweile, keine Ahnung, alles schon erlebt haben und du sagst dann zu so einem Michael Stipe oder so, ja, setz dich da mal hin, würde ich mir so vorstellen. Ich mache mal eben ein paar Bilder von dir. Aber du sagst, trotzdem musst du mit so einer Anspannung...
Vorher.
Okay.
Das ist dann... Und dann ist quasi... Wahrscheinlich ist das so bei den Leuten, die auftreten, dann, wenn der Vorhang hochgeht oder... Dann ist man da und dann ist ja. man dann on. Aber das ist so, okay. dass... ich dann sehr, das ist so ein komischer Zustand, gerade wenn man so vorbereitet. Deswegen ist es dann auch immer für mich ganz,
das kenne ich.
Ja. ganz hilfreich, wenn ich weiß, dass die Leute, die dann mit mir zusammenarbeiten, was ich Assistenten oder Assistentinnen oder die dann Make-up machen, dass die wissen, okay, der ist halt ein bisschen komisch jetzt. Und aber das ist so und das ist...
Dann ist das Fotografieren quasi für dich wie so ein Auftritt. Kennst du das auch, Jay? Also die Nervosität vorher?
Ja.
Und wenn es dann losgeht?
Ja, es dauert in der Regel ein paar Augenblicke, bis dann die, ich bin so ein Profi, weißt du, so viel Lampenfieber habe ich nicht mehr. Aber es gibt natürlich Momente, keine Ahnung, gerade wenn viele Menschen, die man kennt, im Publikum sitzen, dann bin ich besonders aufgeregt. Oder wenn es eine große Show ist, also da sitzen 800 Leute, 1000 Leute, wie auch immer. So, also, ne, dann.
Aber eine gewisse Anspannung vorher. Kennst du nicht mehr?
Ja, so vor so normalen Gigs, also so ein bisschen, aber nie, also das war früher ganz anders. Als wir angefangen haben, habe ich bei jedem Konzert mein Wasserglas umgeschüttet. Wirklich, immer. Und wir haben Baldrian-Tabletten in uns reingeschüttet, weil wir dachten irgendwie, die machen uns ruhig. Also so die ersten Jahre ist ein einziges ADHS-Fieber quasi vor den Konzerten. Aber das hat sich irgendwann tatsächlich gelegt. Aber es gibt diese Momente, wo, also so ein bisschen Anspannung ist immer.
Also das wollte ich gerade sagen, ich kenne das von...
Nee, also ein bisschen Anspannung ist immer.
Gewisse Dinge kann ich ja auch, ne? Fotografieren kann ich nicht so gut, aber jetzt irgendwo auftreten und Sachen vorlesen kann ich, ne? Das ist, mache ich die längste Zeit meines beruflichen Lebens sozusagen. Und egal wo ich bin, ist es ein kleiner Club, ist es ein Wohnzimmer, ist es ein großer Saal, die Zeit unmittelbar vor dem Auftritt ist die Zeit, wo ich am stärksten Nervosität habe.
Ja.
So. Und ich weiß mittlerweile, das sind Hormone. Ich bin gerade, mein Körper schaltet auf Action und ich kann da gar nichts dafür. In mir vibriert alles, das alles auf Hochtouren. Und wenn ich dann erstmal aber anfange, so ist es zumindest bei mir, dann ist sowieso alles zu spät. Also dann muss halt einfach.
Ja, das hängt bei mir wirklich davon ab. Also grundsätzlich ist das ähnlich.
Ja.
Wenn es dann aber so ein Riesending ist, oder wie gesagt, da sitzen ganz viele Leute, die dich kennen, dann dauert das ein bisschen länger.
Okay, ja, okay.
Dann dauert das ein bisschen länger, bis ich irgendwie so runtergefahren bin, dass ich merke, okay, jetzt kann ich loslassen. Du hast irgendwann mal vorhin das Wort loslassen benutzt, Jörg. Und jetzt kann ich mich in den Flow begeben.
Interessant, okay. Ja.
Aber da ist die Nervosität, stellt sich da schon da ein bisschen dazwischen.
Jedenfalls, Jörg, was du erzählst, klingt für mich so, wie das wäre das ein Auftritt oder eine Performance dann. Wenn es losgeht, geht's los.
Genau.
Dann gehst du in den Flow und dann machst du einfach dein Ding, ne?
Ja, dann hat man halt die, und dann ist das Spannende zu sehen, klappt's oder klappt's nicht? Wenn es klappt, ist schön. Und wenn es nicht klappt, dann, und das ist dann, was mir damals ein Jazzmusiker gesagt hat, als ich mich mit ihm mal über Lampenfieber unterhalten hat, der sagt nämlich auch, das Einzige, was sich geändert hat, der war dann, glaube ich, 20 Jahre schon irgendwie dabei, hat gesagt, Lampenfieber geht nicht weg, aber was ich jetzt weiß, ist, dass ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen kann. Das ist der einzige Unterschied.
Genau.
Und,
ja, das stimmt. Das ist gut.
Und, cool. Und dann gibt es dann diese Momente und dann das wiederum das Handwerk, dass man weiß, okay, die Person will, die muss laufen, die muss sich bewegen, das da hat die mehr Spaß oder ist sie lockerer. Oder man trifft halt eine Person, wo man irgendwann merkt, okay, die will eigentlich lieber in Ruhe sitzen und die will auch nicht so viel reden. Oder die will Blödsinn reden oder die will sich tief über irgendwas unterhalten. Da ist es das Gleiche. Ich versuche dann, gerade wenn ich Leute nicht kenne, versuche ich den Haken zu finden. Reden wir jetzt über die Eintracht oder reden wir über Miles Davis oder reden wir gar nicht? Und das ist dann der Moment, der dann entscheidend ist dafür, ob man dann, dass jemand sich verstanden, genau, dass jemand sich gesehen weiß.
Ah, genau.
Und das ist auch das schöne Wort, dieses, genau, Ansehen. Und dass jemand dann ein Ansehen genießt, weil er dann mit Respekt angesehen und wahrgenommen wird. Und
ich finde das so interessant, weil immerhin richtet sich ja eine Kamera auf diese Person und man könnte meinen, dass man sagen könnte, natürlich wirst du gesehen, ich fotografiere dich schließlich gerade, aber sehen und sehen sind offensichtlich zwei unterschiedliche Dinge.
Ja.
Das finde ich sehr interessant, ja.
Jörg, würdest du sagen, dass man von jedem ein gutes Foto machen kann? Also ich frage deswegen, es gibt Menschen, die sind offensichtlich fotogen. Ne? Du machst ja Porträts, also oder viele Porträts. Es gibt Menschen, die halten ihr Gesicht hin und es sieht immer Und du hast ganz schnell irgendwie den Money Shot. So, es ist einfach so. Es gibt Leute, die wirken auf Bildern einfach super. Woran glaubst du? Glaubst du, man kann von jedem ein Hammerfoto machen?
Ja. Es ist halt mehr oder weniger Arbeit. Aber es geht. Das geht.
Cool. Cool.
Ja.
Ich hätte deine Antwort nicht. Also ich hätte es vermutet, aber ich hätte es nicht voraussehen können, weil es einfach natürlich fotogenere und unfotogenere Menschen gibt. Aber du glaubst daran, man kann von jedem ein wirklich tolles Bild machen.
Es gibt die Geschichte von dem Himmel über Berlin als
Wim Wenders Film,
als er und der Kameramann, den hat er quasi aus dem Ruhestand nochmal reaktiviert, der hat so in den, ich glaube, 50er, 60ern für die ganzen alten französischen Regisseure gearbeitet, wieder für Himmel über Berlin gewonnen. Und dann haben die sich überlegt, wie die den Blick der Engel abbilden. Und es gibt ja bei Himmel über Berlin gibt's ja einmal eine formale Trennung. Die sichtbare Welt ist in Farbe gefilmt und die unsichtbare Welt in Schwarz-Weiß. Aber, das fand ich so schön, wie er das so erzählt hat bei so einer Lesung, es war dann die Ansage, wir kriegen den Blick der Engel nur, und das war dann die Ansage für alle, die am Set waren, wenn wir die Dinge, die wir filmen, mit Liebe angucken. Und das verändert was. Und das kann ich total nachvollziehen.
Also, das ist eine visuelle Veränderung, die man sehen kann, würdest du sagen?
Ja, ganz klar. Es ist auch total interessant, wenn man es gibt ja die Leute, die sehr bekannt sind und die sehr häufig fotografiert werden. Und man hat gerade, wenn so Pressefotos und Magazincover, und wenn man sich dann anguckt, ein Michael Stipe oder ein Bono oder eine Madonna oder wer auch immer oder ein Robert De Niro. Und wenn man die sieht, wie sehr sich der Fotograf dann in dem Porträt widerspiegelt, das ist enorm. Die haben alle so ein Headshot und alle irgendwie ein ordentliches Licht, aber es sind immer total unterschiedliche Bilder.
Krass, das ist echt krass.
Wie kommt das? Also ne, formal würde man sagen, okay, die sitzen da, genau wie du es gerade sagst, es ist Headshot, da ist nicht viel drumherum. Gut, du siehst ein bisschen was von dem Oberkörper und bla bla bla. Und irgendwann drückt der Fotograf auf den Auslöser. Und es sind die gleichen Leute und du sagst trotzdem, von mir aus, im besten Fall kannst du quasi sehen, welches Foto von welchem Fotograf ist. Also wie kann das sein?
Weil es was Spirituelles ist. Wenn man jenseits von einer Gebrauchsfotografie ist. Also wenn es darum geht, dann spiegelt sich der Fotograf wieder. Das ist, eigentlich ist jedes Porträt auch ein Selbstporträt.
Das ist ein spannender Gedanke.
Ja.
Also im Grunde fotografierst du immer auch ein Spiegel als Fotograf.
Ja, man sieht, das ist
das
klar.
Das ist eine ganz, wir sind wieder bei der Begegnung, würde ich sagen. Ne? Das sagt ganz viel aus über die Art und Weise, wie Menschen einander begegnen. Wie, also jenseits der Fotografie. Also wie man einem Menschen begegnet, da kommt etwas auch zurück irgendwie. Ne? Die Fotografie macht es halt deutlich, die macht es sichtbar, nachvollziehbar. Ja,
genau. Das ist,
aber die Begegnung von Menschen findet ja ständig statt.
Und die Fotografie hält halt genau diesen Peak fest. Also
genau.
wie Marilyn, das ist halt genau dieser Moment und für die Ewigkeit. Und das ist das Besondere.
Der liebevolle Blick, finde ich, ist so ein bisschen.
Ja.
Ich ziehe mal schon ein Fazit, weil wir allmählich hier zum Schluss kommen müssen. Hast du noch eine letzte Frage?
Ja. Ja. Habe ich natürlich. Nee, ich habe die Frage, also die holt uns jetzt aus diesem bisschen tiefen Gefilden, na, zumindest eher in den Mittelbereich, weil die wurde ja noch nicht beantwortet vorhin. Ich wollte einfach nochmal hören, wie ist der Unterschied zwischen 3 Minuten Dennis Hopper und dann ein intensives Arbeiten immer wieder über Jahre mit einer Band wie den Ärzten, wo du dann so einen heiligen Gral für dich persönlich irgendwie schießen kannst, so ein Fotobuch, wo man wirklich sagt, okay, das sagtest du vorhin einmal im Leben, so. Wie ist der Unterschied? Also, ne, ich meine, es ist ja logisch, dass es einen Unterschied gibt, weil du jemanden 3 Minuten siehst und da passiert was. Und dann hast du mit Menschen, die wir alle kennen, deren Songs wir kennen, die wir, wenn ich Radio Bob höre, mitgröle, so, wo ich mehrmals auf Konzerten war und irgendwie denke, was für eine unfassbare Band. So. Und du kennst die, du arbeitest mit denen immer wieder. Wie, also. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, ich habe die Frage nicht beantwortet, ich kann es aber jetzt beantworten. Ich glaube, dass diese kurzen Begegnungen mit Leuten, die man nicht kennt, die haben eine Intensität, weil man nicht rumeiert, man muss auf den Punkt kommen und das macht das aus, weil es so komprimiert ist, genau. Und wenn man sich länger kennt oder wenn man sich kennt, dann hat man mehr Zeit auch Sachen auszuprobieren. Man kann sich dann auch dabei verdaddeln. Das ist die Gefahr. Aber man ist auch gerade, wenn ein Vertrauensverhältnis da ist, kann man auch mal Sachen ausprobieren, wo man nicht weiß, wie sie ausgehen. Wenn ich 3 Minuten mit Dennis Hopper habe, dann mache ich keine Tests. Dann will ich mit einem guten Bild nach Hause gehen. Und bin dann mehr darauf aus, eine Essenz zu finden.
Also einmal geht es um die Essenz des Momentes, sage ich jetzt mal, weil der Moment ist ja kurz. Und beim anderen Mal ist es mehr Abbildung einer Beziehung, oder? Kann man das so sagen?
Ja, wobei die Beziehung in den 3 Minuten ist ja auch da. Das ist ja auch eine.
Stimmt.
Ich glaube, dass bei den längeren Sachen ist es die Chance, dass man gemeinsam was ausprobieren kann.
Ein gemeinsames Spiel.
Ja, genau. Das ist dann der Reiz an so einer Stelle mit dem Nachteil oder mit der Gefahr, dass man halt so sich verdaddelt. Aber
die anderen werden, ich meine, der Mensch, der fotografiert, nimmt ja immer teil auch an der Art und Weise, was passiert.
Total.
So. Aber wenn du Zeit hast und dann noch mit Leuten, die du gut kennst, dann wird der kreative Part sozusagen derjenigen, die du fotografierst, ja fast noch größer. Die machen ja mit.
Ja, klar.
Die entwickeln eigene Ideen.
Und das ist der schöne Moment ist, wenn man dann auch Leute, die man noch nicht kennt, wenn man mit denen einen Tag oder einen halben Tag verbringt und irgendwann weiß man so, wie man tickt. Also der Fotografierte weiß, was ich meine, wenn ich sage, dreh dich mal leicht oder wie auch immer. Und ich weiß, wie der Gegenüber am besten wirkt. Und früher mit Polaroids, die man dann gemacht hat und gezeigt, guck mal, so wird's. Heute kann man ja bei den Digitalkameras direkt zeigen. Und das verbreitet dann im besten Fall dann auch, sorgt für eine Sicherheit. Und dann wird es dann irgendwann virtuos. Da kann man wirklich spielen, weil man dann einfach Dann weiß man, wie es geht. Und das ist dann ein schöner Moment. Und das ist dann immer so, und je eher dieser Moment kommt, wo man sich gegenseitig verstanden hat und weiß, was man will, umso besser ist es. Und manchmal ist es halt der Weg dahin in längerer. Und wo man dann arbeiten muss und gucken muss, okay, wie man stellt dann fest, okay, der sitzt irgendwie nicht gut oder das. Der muss sich lieber an, der muss irgendwas in den Händen haben, dann ist er sicher. Und das weiß man ja nicht. Der kommt ja nicht und sagt, hier, ich brauche eine Zigarette oder ein Glas oder irgendwas, ein Buch in der Hand, dann fühle ich mich sicher. Das findet man ja dann
eigentlich dann so raus.
Genau, genau. Jörg, vielen Dank.
Gerne.
Das war super intensiv.
Was für ein intensives Gespräch.
Richtig geil. Wow.
Meine Damen und Herren, mein Freund Jörg Steinmetz. What the fuck?
Ja, echt. Das war wirklich toll. Vielen Dank, ey. Das war wirklich cool.
Meine Güte, ey. Puh, das war sehr, sehr reich.
Jay, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute. Nach all diesen wunderschönen Gedanken über den Moment, den man festhält.
Genau. Macht es gut, liebe Zuhörer. Ne? Ihr seid ja noch da. Wir haben es ganz vergessen. Aber jetzt erinnern wir uns gerade wieder, dass ihr uns dazuhört.
Richtig.
Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Montag. Man sieht sich.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.